Es wird immer versucht, asiatische Religionen zusammenzubringen mit westlichen Vorstellungen von Humanismus beispielsweise. Und ich nutze das immer als Beispiel, um zu zeigen, warum eigentlich diese altindischen Religionen, gerade der Jainismus, sich in einem gewissen Konflikt mit humanistischen Vorstellungen befinden, weil sie eben sagen, genau das ist es, was man durchbrechen muss.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch im antiken Indien. Wir haben ja vorletzte Woche über Buddha gesprochen, letzte Woche über den Buddhismus. Hinduismus war ja auch schon ein Thema. Und in dieser Folge sprechen wir über eine weitere Religion, die im antiken Indien ihren Ursprung findet. Vielleicht auch eine Philosophie, kann man sagen. Das hängt ja alles immer so ein bisschen zusammen. Aber die nicht so weit verbreitet ist und nicht so bekannt ist, aber trotzdem auch heute noch sehr relevant, auch gerade aufgrund ihrer philosophischen, ethischen Überlegungen, aber natürlich auch, weil es immer noch eine Religionsgemeinde da gibt, und zwar den Jainismus. Und das mache ich mit Patrick Felix Krüger. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Eichler.
Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter für südasiatische Religionsgeschichte und Jainismusstudien an der Ruhr-Uni Bochum. Wie kam das denn bei Ihnen persönlich, das ist ja immer so die erste Frage, überhaupt mit dem Jainismus? Wann sind Sie das erste Mal drauf gestoßen?
Ich bin während meines Studiums zum ersten Mal auf den Jainismus gestoßen. Ich habe in Berlin an der Freien Universität ein Fach studiert, das sich Indologie nennt, und ein Fach indische Kunstgeschichte. Beide Fächer gibt es heute an der FU leider nicht mehr. Die indische Kunstgeschichte gibt es gar nicht mehr in Deutschland. Und es war eigentlich eher Zufall. Also ich bin mit dem Studium gestartet, wollte mich mit Nepal und hinduistischen Traditionen beschäftigen, und in Berlin lehrte zu dieser Zeit Klaus Bruhn, einer der damals wichtigsten Jainismusforscher in Europa und auch weltweit. Und da hat sich es einfach ergeben, dass ich mich mit dem Jainismus beschäftigt habe. Anfangs nur in ein, zwei Seminaren, und irgendwie bin ich dann dabei geblieben.
Ja, bei Reklam ist von Ihnen Jainismus, eine indische Religion der Gewaltlosigkeit, erschienen. 2022 war es, glaube ich, ein sehr erhellendes Buch in seiner Vielfältigkeit, also zu den Ursprüngen der Philosophie, Religion, dann ihren verschiedenen Ideen. Was waren denn für Sie so erste Forschungsfragen, oder warum fanden Sie das interessant, sich mit Jainismus zu beschäftigen?
Ja, also der Jainismus ist bei den Religionen, die Indologie, also das Fach, das sich mit indischen Sprachen und Kulturen, vornehmlich des alten Indien, beschäftigt, ist der Jainismus eine Religion, die immer so ein bisschen hinten überfällt, die immer häufig übersehen wird heute. Also wir sprechen in Publikationen häufig davon, das alte Indien hat drei Religionen hervorgebracht, die bis heute bestehen: den Brahmanismus, das, was wir Hinduismus nennen heute, oder hinduistische Traditionen, den Buddhismus und den Jainismus. Und es bleibt eben häufig dann in den Darstellungen dabei, es gibt Buddhismus und Hinduismus, die kennt man recht gut. Und der Jainismus ist im Grunde so ein Anhängsel als und Jainismus, den gibt es auch noch, aber da wissen wir eigentlich nicht sehr viel drüber. Das war nicht immer so. Also der Jainismus war vor ungefähr 100 Jahren eines der wichtigen Forschungsfelder innerhalb der Indologie, ist dann so ein bisschen vergessen worden. Das hat damit zu tun, dass der Jainismus eine Minderheitsreligion ist und nur wenig Anhänger hat. Das hat damit zu tun, dass die sprachlichen Fähigkeiten, die man beherrschen muss, also um die Quellen bearbeiten zu können, eben nochmal zusätzlich zum Sanskrit ein großes Lernpensum bedeuten. Und es hat eben auch damit zu tun, dass der Jainismus insgesamt eine relativ unbekannte Religion ist. Also vom Buddhismus hat jeder gehört. Buddhismus ist in den 80er oder seit den 80er Jahren ein auch über die Forschung hinaus sehr modernes Thema in der Gesellschaft. Also es gibt viele Menschen im Westen, die zum Buddhismus konvertiert sind. Und der Jainismus,
Seit den 80ern ist das erst so, das ist ja gar nicht so lange,
ja, also seit den 80ern, naja, das wäre wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Wie ist die Rezeption des Buddhismus im Westen? Natürlich gab es erste westliche Buddhisten schon im späten 19. Jahrhundert. Also der große Boom, die vielen, vielen westlichen Gemeinden, die sind eben im Zuge der Buddhismusbegeisterung, Dalai Lama, ist da ein Name, der dann immer fällt, während der New Age-Bewegung in den 80ern entstanden. Und auch der Hinduismus im Westen konnte von dieser Bewegung partizipieren. Also wenn wir uns New Age anschauen, dann spielen Buddhismus und Hinduismus eine Rolle und der Jainismus eben nicht. Und mich haben schon immer Religionen oder Traditionen gereizt, die so ein bisschen vergessen und übersehen werden.
Wir befinden uns ja, vielleicht fangen wir mal an, darüber zu reden, wo kommt er überhaupt her? Bis wir vielleicht auch nochmal uns fragen, wie hat er sich verbreitet? Wenn wir uns den Ursprung des Jainismus anschauen, dann befinden wir uns auch in dieser Zeit, also so grob fünftes vorchristliches Jahrhundert, also in Griechenland, Sokrates, Konfuzius in China, Buddha in Indien. Das ist ja immer das, was man so aufmacht, was ja mal Achsenzeit auch betitelt wurde, auch wenn der Begriff ja wissenschaftlich, glaube ich, nicht so eine große Relevanz hat heute mehr, aber das ist auch die Zeit, in der der Jainismus in Indien entsteht, richtig?
Das ist richtig, ja. Also der Begriff Achsenzeit, der wird ja regelmäßig so alle 10 Jahre nochmal von der Wissenschaft neu entdeckt und wieder aufgegriffen,
Ja.
dann intensiv diskutiert, um am Ende doch wieder verworfen zu werden. Und der Jainismus gehört tatsächlich im Grunde in diese Zeit, also in die Zeit, in der in vielen Kulturen, das ist zumindest der Hintergrund dieser Achsenzeittheorie, sich große Veränderungen an vielen Orten vermeintlich in der Welt stattfinden. Und wir sind im ersten Jahrtausend vor Christus. Die genauen Umstände, wann und wie der Jainismus gegründet wurde, müssen wir einfach sagen, wissen wir nicht so genau. Also die Quellenlage für die Zeit, in der der Jainismus gegründet wurde oder in der er entstanden ist, ist ja auch die Frage, entstehen Religionen, werden sie gegründet? Das sind Grundgedanken, die man im 19. Jahrhundert sehr stark verfolgt hat und sich auf die Suche nach den vermeintlichen Gründern begeben hat. Heute geht man eher davon aus, dass Religionen eben nicht aus dem Nichts entstehen, sondern dass sie sich entwickeln, dass sie aus verschiedenen Faktoren sich entwickeln. An meinem Institut sehr häufig formulierte These ist die Kontaktsituation, aus der Religionen sich herausformieren und weiterentwickeln. Ja, und der Jainismus, wie gesagt, wir sind im ersten Jahrtausend vor Christus. Da ist.
Ganz kurz, was meinen Sie mit Kontaktsituation zwischen Lehrer-Schüler oder
Nein, Kontaktsituation zwischen Kulturen und Religionen. Also die These ist, dass Religionen eigentlich nicht aus sich selbst heraus entstehen, sondern durch Kontaktsituationen mit anderen Kulturen oder anderen Gruppen und anderen Glaubensvorstellungen. Ja, und der Jainismus, um jetzt auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, wir sind so ungefähr um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus. In dieser Zeit sind im alten Indien fanden große Veränderungen statt. Wir sprechen von der zweiten Urbanisierungswelle. Das bis dahin überwiegend ländlich geprägte nördliche Indien weist in dieser Zeit größere Stadtgründungen auf und das führt auch zu gesellschaftlichen Veränderungen natürlich. Gesellschaftliche Veränderungen, die auch Armut hervorrufen in Teilen der Bevölkerung. Also wir erleben so etwas wie ein Stadt-Land-Gefälle, um mal diesen modernen Begriff zu benutzen. Wir erleben eine hohe Spezialisierung innerhalb der Städte, berufliche Spezialisierung, die ein Weiterentwickeln der Technik bedeutet, der Lebensumstände, die sich massiv verändern und für die Stadtbewohner verbessern, während auf dem Land eben, ja, so mal salopp gesagt, alles so bleibt, wie es ist, mehr oder weniger, und dadurch ein Gefälle stattfindet. Das sorgt für Verunsicherung, das sorgt für Angst. Also wenn wir uns die frühen jainistischen Quellen anschauen, dann können wir daraus lesen, dass es ein Zeitalter war, in dem die Menschen sehr viel Angst hatten. Sie hatten Angst vor dem Tod, sie hatten Angst vor sozialen Verwerfungen und sie suchten Antworten auf die Fragen, wie eigentlich das Leben zu ertragen ist und was nach dem Ende des Lebens kommt, ob da irgendetwas Positives zu erwarten ist oder nicht.
Und was passiert dann, das zum Jainismus führt? Denn es gibt ja auch, das wusste ich nämlich auch nicht, also ich wusste natürlich auch nicht so viel über den Jainismus und ich dachte immer, ah ja, Buddhismus, da gibt es ja immer diese Gründerfigur, Buddha, Siddhartha Gautama. Im Hinduismus oder Brahmanismus gibt es das ja nicht so direkt. Im Jainismus gibt es das schon, aber sie scheint mir dann gleichzeitig nicht so wichtig zu sein, wie zum Beispiel der Buddha für den Buddhismus.
Ja, ich muss, um das noch voranzustellen, natürlich hier zum Buddhismus Buddhismus eine etwas, für viele Buddhisten vielleicht ketzerische Äußerung tätigen. Ob der Buddha als historische Person existiert hat, wissen wir genauso wenig wie im Falle des Jinnah. Also es gibt keine verlässlichen Quellen aus der Zeit. Es gibt spätere Quellen. Es gibt die selbstverständliche Annahme der Buddhisten, dass ihre Lehre auf eine Person zurückgeht, die sich als Buddha unter anderem auch in westliche Geschichtsbücher eingeschrieben hat. Und für den Jinnah gilt im Grunde dasselbe. Also wenn Sie Geschichtsbücher über indische Geschichte aufschlagen, werden Sie sehen, dass es da zwei Religionsstifter gegeben hat. Dieser Begriff wird von der Religionswissenschaft heute nicht mehr ganz so gerne gesehen. Zwei Religionsstifter, den Buddha und den Jinnah, die relativ zeitgleich ihre Traditionen, ihre Religionen begründet haben sollen. Wie gesagt, also die Vorstellung eines kongenialen Religionsstifters oder Gründers, die wird von der Wissenschaft stark hinterfragt. Also wir haben es wahrscheinlich eher mit unterschiedlichen Lehren und Vorstellungen zu tun, die zusammengeflossen sind in einem neuen oder in einem vereinheitlichten Lehrsystem, das man dann später einer bestimmten Person zugeschrieben hat. Also ich spreche jetzt in diesem Fall über den Jainismus. Es gibt die Vermutung der Kollegin Adelheid Mette, leider vor einigen Jahren verstorben, einer Jainismusforscherin aus München, die Vermutung geäußert hat, dass es eine Gruppe von altindischen Predigern oder Weisen gegeben hat, deren Lehren zusammengefasst wurden später und dann eben unter dem Begriff Jainismus zu einem noch späteren Zeitpunkt gelabelt wurden.
Und auch wenn das so sein mag, was ist denn, hat man sich denn erzählt über diesen Jinnah, über diese Figur, was ist da die Geschichte oder Gründungsmythos meinetwegen?
Dazu muss man erstmal sagen, dass der Gründungsmythos vergleichsweise spät entstanden ist. Also wir haben touristische Überlieferungen, schriftliche oder sprachliche Überlieferungen. Also die Verschriftlichung, wann zum ersten Mal Texte aufgeschrieben wurden, ist auch hoch umstritten in der Wissenschaft. Wir haben es ja in der indischen Tradition lange Zeit mit mündlicher Überlieferung zu tun. Jainas und Buddhisten scheinen zu einem früheren Zeitpunkt auch zur Verschriftlichung ihrer Lehren übergegangen zu sein, aber das ist teilweise für den Jainismus eben noch eine sehr, sehr große Frage, wann das passiert ist. Wir haben also ein frühes Schrifttum, wo ein geistiger Lehrer, Mahavira, auftaucht und dieser geistliche Lehrer verkündet eine Lehre, die eben in den Schriften häufig in Dialogform präsentiert wird. Und dazu haben wir eine Legende, die das Leben dieses Jinnah-Mahavira, dieses geistlichen Führers beschreibt. Die liegt in der frühen Literatur in zwei Versionen vor, zum einen im Acharanga-Sutra und im Kalpa-Sutra. Das sind zwei Schriften, die zum Kanon der Shvetambara gehören. Die Shvetambara sind eine der beiden Hauptströmungen des Jainismus. Das sind die sogenannten weiß gekleideten Mönche. Und die haben eine schriftliche Überlieferung, zu denen unter anderem eben diese zwei Versionen der Legende des angenommenen Stifters gehört. Die Legende berichtet, dass der Stifter Mahavira, der Sohn eines Königs im nordöstlichen Indien gewesen sein soll, der die Kurzform auf seinen Thron verzichtet hat, dann in die Hauslosigkeit gezogen ist, also er wurde ein Wanderasket, ist über Jahre lang durch das Land gewandert und hat schließlich die Allwissenheit erlangt. Die Allwissenheit im Jainismus ist im Grunde das Pendant zum buddhistischen Erwachen oder was wir Erleuchtung umgangssprachlich nennen. Und hat anschließend seine Lehre verkündet, ist noch jahrelang durch das nördliche Indien predigend gezogen und ist dann schließlich verstorben. Und dieses Ereignis des Todes bedeutet für ihn gleichzeitig die endgültige Erlösung. Im alten Indien herrscht zu diesem Zeitpunkt die Vorstellung, dass man nach dem Tod wiedergeboren wird. Sie kennen ja die Wiedergeburtstheorien in den verschiedenen indischen Religionen. Die unterscheiden sich teilweise bei Buddhisten, Hindus und Jainas in Details, aber im Grunde geht es eben darum, dass man, nachdem man stirbt, je nachdem, wie man sein Leben gelebt hat, welche Taten man begangen hat, eben eine neue Wiedergeburt erfährt, entweder als Mensch oder in einer anderen Existenz. Und das höchste Ziel ist es, aus diesem Zyklus der Wiedergeburten auszusteigen, da das Leben im alten Indien an sich als leidvoll erlebt wurde. Und die höchste Erlösung bestand eben nicht wiedergeboren zu werden. Und das, so die Legende, hat der Jinnah Mahavira erreicht. Nachdem er starb, ist er erlöst worden aus dem Zyklus der Wiedergeburten.
Und wie hat er die Allwissenheit erlangt? Genau, deshalb ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Also er hat erstmal auf den Thron verzichtet. Also er hat im Grunde sein Reichtum, er hat allen Besitz aufgegeben. Und das ist ein wesentlicher Aspekt des Jainismus insgesamt. Jainismus geht davon aus, dass Erlösung überhaupt nur dann möglich ist, wenn man auf allen Besitz verzichtet, wenn man ein enthaltsames Leben führt, ein Leben, das nicht durch weltliche Genüsse oder durch weltliche Besitztümer geprägt ist und dass man darüber hinaus ein asketisches Leben führt. Also nichts besitzen, sich nicht länger als wenige Tage an einem Ort aufhalten, durchs Land wandern und Askese betreiben, das bedeutet im Grunde, dass man seinen Körper ja, großen Unannehmlichkeiten bis Schmerzen aussetzt, die einfach dadurch entstehen, wenn man, wie die Jaina-Mönche des alten Indiens eben über Tage beispielsweise in der Wildnis steht, über Tage und Wochen bewegungslos an einem Ort steht, Wind und Wetter ausgesetzt ist, Tieren ausgesetzt ist, Insekten ausgesetzt ist und der Körper dadurch eben ja im Grunde in einen Zustand versetzt werden soll, dass keine Gefühle mehr wahrgenommen werden können. Das ist einer von den Aspekten, die den Jinnah zur Allwissenheit geführt hat. Wir wissen außerdem, so ähnlich wie in der Buddha-Legende, wird geschildert auch für den Jinnah, dass er bei verschiedenen Lehrern studiert hat, dass er die Lehren verschiedener Traditionen kennengelernt hat, die ihn alle wahrscheinlich irgendwie beeinflusst haben werden, aber keine dieser Lehren konnte ihn wirklich in Richtung der Erlösung führen. Das hat am Ende erst seine eigene Lehre erreicht, die er eben durch strengste Askese entwickelt hat.
Das ist interessant, das haben wir ja eigentlich schon. Wir haben das beim Buddha, der diese verschiedenen, der ja auch die Askese versucht und dann ist es quasi das nicht der richtige Weg. Wir haben das in den Upanishaden auch, dass sich gefragt wird, ob diese Hinwendung zur Askese wichtiger ist, als jetzt diesen Krieg da zu kämpfen. Und hier ist es auch so, dass der Jinnah in dieser Legende quasi verschiedene Lehrmeister hat, unterschiedliche Dinge sieht, aber dann seinen eigenen Weg geht. Ist der Jainismus der Askese am stärksten folgende Religion von diesen drei klassischen indischen?
Also wenn wir jetzt von den drei Traditionen, hinduistische Traditionen, Buddhismus und Jainismus ausgehen, kann man schon sagen, dass der Jainismus die Askese am konsequentesten betreibt. Es gibt auch in den hinduistischen Traditionen sehr extreme Askeseformen, die man auch im modernen Indien heute noch bei manchen Sadhus beobachten kann bis heute. Aber der Jainismus, der betreibt die Askese. Einmal die Askese in einer sehr extremen Form und auch die Besitzlosigkeit wird im Grunde bis zum Extrem getrieben. Denn bei den Dikambaras, ich hatte vorhin die Shvetambaras als eine der beiden Hauptrichtungen des Jainismus genannt, die andere Hauptrichtung sind die Dikambaras. Dieser be bedeutet übersetzt ungefähr die mit den Himmelsgegenden Bekleideten, beziehungsweise die Luftbekleideten, wird das dann häufig etwas besser erklärt. Und das meint, dass diese Mönche nackt gehen. Also die Besitzlosigkeit geht so weit, dass sie wirklich nichts besitzen. In der Theorie sollte es so sein, dass diese Besitzlosigkeit wirklich so weit geht, dass gar nichts besessen wird. In der Praxis besitzen aber auch diese Mönche ein kleines Equipment, um ihren Alltag bewältigen zu können. Und zwar nicht in Richtung, wie man vielleicht vermuten würde, Nahrungsbeschaffung oder Körperpflege, sondern es geht da hauptsächlich darum, dass man keine Lebewesen verletzt. Und dafür besitzen diese Mönche ein Wedel, mit dem sie den Ort, an dem sie sich niederlassen, an dem sie sitzen, vorher ja, säubern, beziehungsweise von Kleinstlebewesen befreien, um diese beim Niedersetzen, nicht zu verletzen. Und da haben wir schon eine der zweiten wesentlichsten, aber vielleicht auch die wesentlichste Bestandteil des Jainismus, nämlich die Gewaltlosigkeit.
Ja, es gibt fünf grundlegende Prinzipien, schreiben Sie. Also die Gewaltlosigkeit, die Besitzlosigkeit, die Enthaltsamkeit, die Wahrhaftigkeit und die Rechtschaffenheit und dann noch so ein sechstes, was nicht genau das exakt dazugehört, aber so einen grundsätzlichen Relativismus, schreiben Sie auch. Vielleicht können wir da mal weitermachen, bevor man vielleicht wieder zu dem Historischen zurückkommt oder vielleicht kann man es auch direkt damit verzahnen. Woher kommen denn jetzt diese fünf Prinzipien oder warum sind die wichtig?
Diese Prinzipien sind wichtig, weil eine der Kernideen des Jainismus bedeutet, dass man das Leben in einer Körperlichkeit, in einer Verkörperung überwinden möchte. Es wird immer versucht, asiatische Religionen zusammenzubringen mit westlichen Vorstellungen von Humanismus beispielsweise. Und ich nutze das immer als Beispiel, um zu zeigen, warum eigentlich diese altindischen Religionen, gerade der Jainismus, sich in einem gewissen Konflikt mit humanistischen Vorstellungen befinden, weil sie eben sagen, genau das ist es, was man durchbrechen muss. Man muss also jenseits des Humanismus noch eine Stufe weitergehen und das, was den Humanismus, also das Menschliche, das Menschsein ausmacht, das muss überwunden werden. Und erst wenn ein Individuum an einen Punkt gelangt ist, wo im Grunde keine Lebensbedürfnisse irgendeinen Wert besitzen, erst dann ist die vollständige Erlösung, also das vollständige Austreten aus dem Wiedergeburtskreislauf möglich. Jetzt zu Ihrer Frage.
Das ist antihumanistisch oder nicht humanistisch, weil es uns beim Humanismus darum geht, im Diesseits das bestmögliche
Genau,
Leben für
genau.
alle zu ermöglichen.
Und das ist ja etwas, was wir häufig auch versuchen, in den asiatischen Religionen zu sehen, dass das bessere Zusammenleben im Diesseits organisiert wird durch den Karma-Begriff, der im alten Indien in allererster Linie die künftige Wiedergeburt bestimmt. Das wird aber im Westen häufig auf eine Ebene gezogen, dass das Karma etwas ist, was unser Leben jetzt bestimmt. Also wir sehen das eigentlich weniger in die Zukunft gerichtet. Was macht das Handeln, was wir heute vollziehen, mit unseren künftigen Existenzen? Sondern wir versuchen eher die jetzige Existenz aus den vergangenen Existenzen zu erklären. Das macht der Jainismus in bestimmten Situationen auch. Also zum Beispiel in der Jinnah-Legende kommt das tatsächlich vor. Aber im Großen und Ganzen ist das Karma eigentlich eher eine Frage für künftige Existenzen. Und es geht den Jainas, wenn man diese Lehre wirklich bis zum Ende denkt, überhaupt nicht darum, ein besseres Diesseits, ein besseres Leben im Hier und Jetzt zu erreichen, sondern es geht ihnen darum, aus diesem Leben oder aus diesen wieder und wieder Inkarnationen in diese Welt hinein auszuscheiden.
Und es gibt auch nicht so was Eschatologisches, oder? Dass es so ein Ende der Zeit gibt, an dem dann alles besser ist. Also das ist ja das, was im Christentum dann immer so die Sache ist. Das ist ja dann, irgendwann gibt es das jüngste Gericht und dann leben alle im Reich Gottes oder sowas. Das ist hier auch nicht so, obwohl es auch so eine zeitliche, Vorstellung gibt von verschiedenen Zeitaltern, die besser und schlechter sein können, richtig?
Das ist richtig. Also jetzt kommen wir im Grunde in den Bereich der Kosmologie. Die Jainas glauben, dass die Welt und das Universum ewig bestehen, dass sie unerschaffen sind. Also es gibt keine Schöpfergottheit, die das Universum oder die Welt, so wie wir sie kennen, erschaffen hat. Die Welt existiert seit Ewigkeiten und sie wird auch noch in Ewigkeiten existieren. Und das Universum, so wie die Jainas es sich vorstellen, man kann sich das von seiner Form her so ein bisschen wie eine Sanduhr vorstellen. Ein sanduhrförmiger Kosmos, an deren engsten, dem mittleren, verengten Teil, also dort, wo im Grunde bei der Sanduhr der Sand durchläuft, dort befindet sich scheibenförmig die Welt, auf der wir leben. Darüber befinden sich in vielen Ebenen die Himmel und darunter in vielen Ebenen die Höllen. Und dieser Kosmos ist angefüllt von einer unendlich großen Zahl von Jivas. Dieser Begriff Jiva wird meistens als Seele übersetzt. Das ist so ein bisschen schwierig, weil der Seelenbegriff in unserer westlichen Tradition eben stark christlich besetzt ist. Aber ich würde vorschlagen, dass wir trotzdem mal dabei bleiben. Es gibt auch den Versuch, hier stattdessen von Monaden zu reden, aber ich denke, Seele ist vielleicht ein bisschen besser verständlich. Diese Seelen, diese Jivas, sind in unendlicher Zahl vorhanden und sie sind im Grunde rein geistige Entitäten. Und durch das Karma, das sie ansammeln, manifestieren sie sich, verkörpern sie sich auf der Welt oder in den Himmeln oder Höllen. Und das oberste Ziel jetzt ist es, alles Karma zu neutralisieren, weil die Seele aus sich selbst heraus eine Art Aufwärtstrieb besitzt. Das heißt, sie ist aus sich selber heraus so konzipiert, dass sie aufsteigt. Und wenn sie von allem Karma befreit ist, dann steigt sie auf an den höchsten Punkt des Universums. Diesen Ort nennt man Citta-Loka. Das ist der Ort, wo die befreiten Seelen sich aufhalten und eben nicht mehr in den Geburtenkreislauf einsteigen.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, das Karma ist etwas Negatives eigentlich, das ich nicht aufnehmen will und dessen ich mich reinigen will.
Genau, also der Kosmos besteht nach jainistischer Vorstellung aus Beseeltem und Unbeseeltem. Das Beseelte sind die genannten Jivas und daneben gibt es Materie. Und anders als im Buddhismus und in hinduistischen Traditionen, wo Karma als etwas Geistiges gilt, glauben die Jainas, dass das Karma eine materielle Dimension hat. Also Karma ist Materie. Und Karma-Partikel fließen in die Seele ein bei bestimmten Handlungen und bilden um die Seele herum, also um diese rein geistige Entität Seele herum, einen Karma-Körper. Und dieser Karma-Körper bestimmt dann schließlich, das mal so ganz vereinfacht gesagt, bestimmt das Gewicht, das diese Seele hat, ob sie aufsteigt, ob sie dann auf diese Weise in den Himmeln wiedergeboren werden kann, sich manifestiert. Also wir sprechen eigentlich nicht von Wiedergeburt, sondern die Seele würde sich dann in einem der göttlichen Körper, also der Körper der Götter als Himmelsbewohner manifestieren, oder ob sie hinabsinkt und zu einem hellen Höllenbewohner wird, oder ob sie auf der Erde bleibt und als Mensch oder Tier beispielsweise sich wiedergeboren wird. Und das Karma, das fließt ein in diese Seele, bildet den Karma-Körper und das passiert im Grunde durch jegliche Handlung, die wir vollziehen. Also jede Handlung, die stattfindet, ist mit dem Einfluss von Karma verbunden. Die Jainas glauben, dass es unterschiedliche Formen von Karma gibt. Sie unterscheiden 148 Karma-Varianten. Jede Variante zerfällt nochmal in viele, viele Untervarianten. Und theoretisch, das ist jetzt so das Ergebnis der Jaina-Spekulation, kann man anhand dieser Karma-Theorien ja, interpretieren, warum jemand, das gilt meistens dann für Heilige oder für historische Persönlichkeiten, warum diese oder jene Person eben in einer bestimmten Weise wiedergeboren wurde und warum sie in ihrer Verkörperung bestimmte Handlungen begangen hat.
Und man will dann aber nicht als göttliche Identität oder Entität dann wiedergeboren werden, sondern man will auch wie im Buddhismus diesem ganzen Kreislauf eigentlich entkommen.
Ja, da muss man natürlich sagen, dieses ganz hohe Ziel der Erlösung, also der Wiedergeburt zu entkommen, ist ist für die Jainas etwas unglaublich Entferntes. Also das ist anders, als wir es zum Beispiel bei westlichen Buddhisten kennen. Ich habe das sehr häufig gehört in buddhistischen Gruppen in Berlin, mit denen ich beispielsweise zu tun hatte, dass es da Menschen gab, die sagten, ja, ich hoffe eigentlich, wenn ich jetzt alles richtig mache, dann komme ich nach dem Tod ins Nirvana. Das ist im Jainismus, ist das eine relativ unrealistische Vorstellung. Es gibt da eine Legende, über die ich auch in meinem Buch schreibe, anhand der das immer berichtet wird. Stellen Sie sich einen großen See vor, in dem eine uralte Schildkröte lebt. Und diese Schildkröte kommt alle 100 Jahre einmal an die Wasseroberfläche, um einen Luftzug zu nehmen. Und jetzt ist dieser See von Seerosen, von Blattwerk bedeckt und es gibt nur eine einzige Stelle, wo keine Blätter sind, eine ganz kleine Stelle, in diesem unendlich großen See. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schildkröte zweimal an dieser Stelle hintereinander an die Wasseroberfläche kommt, um Luft zu holen? Diese Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Und die Möglichkeit, als Mensch wiedergeboren zu werden, ist um ein Vielfaches geringer, als dass die Schildkröte eben zweimal an der gleichen Stelle wieder nach oben kommt. Das heißt also, die menschliche Existenz, die für die Jainas die Voraussetzung ist, um überhaupt erlöst zu werden. Also nur eine Geburt als Mensch ermöglicht die Erlösung, die ist etwas unglaublich Kostbares. Und darum gehen die Jainas davon aus, dass man eben die menschliche Existenz, wenn man sie mal erlangt hat, nutzen sollte, um auf dem Erlösungsweg weiterzukommen und am besten, indem man dann eben Jaina Mönch oder Nonne wird und den asketischen Weg beschreitet. Für die allermeisten Menschen, also nicht alle Jainas sind Mönche und Nonnen, nicht alle Jainas heute von den 4 bis 5 Millionen Anhängern dieser Religion ist nur ein kleiner Teil, die diesen strengen Asketenweg beschreiten. Ein Großteil lebt ein Leben als gläubiger Jain. Man unterstützt die Mönche und die Nonnen. Und es gibt oder es gab im Mittelalter tatsächlich einmal Vorstellung, dass es auch erstrebenswert sein könnte, als Gott wiedergeboren zu werden, um auf Ihre Frage zu kommen. Bei den Shvetambaras gibt es die Vorstellung, dass man die Erlösung in insgesamt 14 Stufen erreichen kann. Das klingt jetzt recht wenig. Diese Stufen sind aber sehr schwer zu erklimmen, von Existenz zu Existenz. Und es gibt eine Abzweigung. Es kann Ihnen passieren, dass Sie an der falschen Stelle, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, falsch abbiegen. Dann sind Sie schon sehr weit fortgeschritten in Ihrer geistigen und karmischen Entwicklung. Aber es führt Sie nicht zur Erlösung, sondern es führt Sie zu einem Dasein als Gott. Wenn das passiert, wird Ihre Seele in einem der Himmel in eine der dort ewig als ewig vorgestellten göttlichen Körper inkarniert. Dort wird die Seele dann so lange, bis das Karma aufgebraucht ist, über einen unglaublich langen Zeitraum die Freuden des himmlischen Daseins genießen. Also das ist Überfluss, das ist Reichtum, das ist einfach ein schönes Leben und ein Leben, was nur den Genüssen gewidmet ist. Aber wenn das vorbei ist, wenn das Karma aufgebraucht ist, dann fällt die Seele hinab. Und zwar meistens ziemlich weit zurück. Und im schlimmsten Fall fängt sie nochmal bei Null an und der Aufstieg beginnt eben wieder ganz von vorne.
Also, dass wir Menschen sind, bedeutet eigentlich schon, dass in einer anderen Existenz vorher weniger Karma aufgeladen wurde. Und deswegen sagt man im Jainismus jetzt, diese Existenz, die wir jetzt haben, die muss eigentlich vor allem genutzt werden.
Das könnte man so sagen. Also es ist so, dass die Karma-Theorie in einer gewissen Weise zwar vorgibt, dass man dadurch Existenzen erklären könnte, aber tatsächlich wird Ihnen kein Jaina, auch kein Jaina-Gelehrter sagen, dass man anhand des Karma eben jetzt Rückschlüsse ziehen kann, warum die Existenz, in der wir jetzt sind, tatsächlich so ist, wie sie ist. Es wird aber jeder Jaina-Gelehrte sagen, man soll die Möglichkeit, als Mensch geboren zu sein, nutzen, ein Leben zu führen, was möglichst wenig neues Karma bindet. Das heißt also, je mehr wir auf Gewalt verzichten, je mehr wir auf Besitz verzichten, umso größer ist die Chance, dass man als Mensch eben erstens überhaupt wiedergeboren wird und zweitens eben nicht allzu viel negatives Karma gebunden hat oder hat einfließen lassen.
Geht es dann nur um Karma, was ich mir selbst auflade, oder kann ich auch Karma erstellen, bei anderen quasi, dadurch, dass ich ihnen Leid hinzufüge. Also, weil es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man, oder das wäre meine Frage, geht es nur darum, sich wirklich komplett einfach zurückzuziehen, auch aus dem Diesseits, oder geht es auch darum, zum Beispiel Gutes zu tun, um damit auch Karma-Aufhäufung zu verhindern?
Das ist jetzt eine Frage, da müssen Sie im Grunde fragen, wann und wo. Also der Jainismus existiert, gibt es seit 2.500 Jahren, und seitdem hat sich die Religion immer wieder stark verändert. Und es gibt auch nicht den einen Jainismus, sondern es gibt unterschiedliche Schulen und Richtungen, und es gibt vor allen Dingen die zwei Hauptlebensbereiche, nämlich den der Mönche und Nonnen und den der sogenannten Laien, also den der Gläubigen, die eben nicht in den Mönchs- oder Nonnenstand eintreten. Und natürlich ist es so, dass in der Laienfrömmigkeit, in der Laienverehrung, so etwas wie gute Taten gedacht ist, dass man dadurch sein Karma verbessern möchte. Wenn man die jainistischen Schriften aber genau liest, und gerade die älteren Schriften richten sich, muss man dazu sagen, ausschließlich an Mönche und Nonnen, also eine Laiengemeinde ist da noch gar nicht vorgesehen, da ist es tatsächlich so, dass man durch gute Taten kein positives Karma, oder anders gesagt, es gibt eigentlich kein positives Karma. Karma kann in unterschiedlicher Form in den Körper einfließen, und das tut es bei allen Taten. Das wird teilweise farblich symbolisiert, dass Karma bestimmte Farben haben kann. Also man unterscheidet insgesamt fünf Seelenfarben. Und da wird dann schon so ein bisschen gibt es so eine gewisse Abstufung, ob das Karma als sehr negativ oder als ein bisschen positiver wahrgenommen wird. Um mal ein Beispiel zu nehmen. Es gehört zur jainistischen Vorstellung, dass der Fleischverzehr etwas ist, auf das man unbedingt verzichten sollte. Da sind die Jainas wesentlich strikter als die Buddhisten. Und Jaina-Mönche würden auf keinen Fall irgendein Stückchen Fleisch zu sich nehmen. Im Buddhismus wird gesagt, dass der Fleischverzehr dann kein schlechtes Karma erzeugt oder keine negativen Auswirkungen hat, wenn das Tier, um das es geht, nicht für den buddhistischen Mönch umgebracht und geschlachtet wurde, und wenn der Mönch oder die Nonne nicht selber ein großes Verlangen nach Fleisch hat, sondern wenn es einfach mehr zufällig ist, dass bei der Nahrungsspende eben auch Fleisch dabei ist. Bei den Giants ist es so, dass wenn ein Stück Fleisch verzehrt wird, wenn ein Stück Fleisch in der Nahrungsspende eines Mönchs enthalten ist oder einer Nonne, und er oder sie das gar nicht merkt, sondern versehentlich ein Stück Fleisch zu sich nimmt, ohne das zu wissen, auch dann wird aufgrund dessen ein bestimmtes Karma aktiviert. Das wird dann wahrscheinlich das weiße Karma sein, was dann in den Körper einfließt. Das ist also die eher positivste Seelenfarbe, steht für ein Wesen, was eben schon relativ weit entwickelt ist. Aber auch das ist Karma. Und also auch das beeinflusst den Karma-Körper und bringt die Seele ein Stückchen weit weg von der Erlösung. Die Giants gehen davon aus, dass es geht nicht darum, ob Taten gut oder böse sind. Das liegt ja immer in der Messe desjenigen, der die Taten vollzieht. Also das, was der eine für gut hält, kann jemand anderem sehr negative Folgen bereiten. Für die Jainas ist es so, dass die Taten alleine schon dafür sorgen. Also das Handeln alleine bindet Karma, egal mit welcher Motivation.
Aber manches Handeln dann bindet dann mehr Karma oder so, weil sonst würde man ja sagen, wäre es ja ganz egal, was man macht, wenn man, also dann würde es ja nur ums Nichthandeln gehen, aber es geht ja auch darum, ganz bestimmte Taten nicht zu tun, wie Tiere zu essen zum Beispiel.
Ja, also es bindet mehr Karma oder es bindet anderes Karma. Und die Jainas gehen eben davon aus, dass man durch den Abbau von Karma der Erlösung näher kommen kann. Was vielleicht noch ganz interessant in diesem Zusammenhang ist, dem Jinnah Mahavira, dem Gründer des Jainismus, dem mythischen, wird nachgesagt, dass er eine Zeit lang in Kontakt stand. Wie gesagt, wir sind da in der Zeit um 500 vor Christus ungefähr, mit einem anderen Religionsgründer, der heute völlig vergessen ist, Gosala, der Gründer der Ajivika-Religion. Deren Vorstellung besagte, dass der Mensch egal was er macht und was, oder dass jede Seele, egal was sie macht oder was sie tut, insgesamt 84.000 Mal wiedergeboren werden muss. Und innerhalb dieser 84.000 Existenzen alle Stadien vom Kleinstlebewesen bis zum erlösungsfähigen Mensch und weit entwickelten Weisen und geistlichen Lehrer durchschreitet und am Ende automatisch die Erlösung erfährt. Und es gibt keine andere Möglichkeit, als diese 84.000 Existenzen zu durchlaufen. Und der Jainismus setzt dem im Grunde entgegen, dass man durch bestimmte Praktiken der Askese, bestimmte Regeln, die eingehalten werden, diese 84.000 Existenzen gewissermaßen abkürzen kann. Also insofern wären im Vergleich mit den Ajivikas, mit denen die Jains sich in den alten Indien stark auseinandergesetzt haben, dass der Jainismus da so eine Art von Abkürzung bietet.
Diese tierethische Geschichte und auch aber andere Sachen am Jainismus, die ja sehr, sehr stark jetzt ins Asketische reingehen, das ist ja so, selbst heutzutage, also ich war lange zum Beispiel ausschließlich vegan, jetzt nicht mehr ganz, da gibt es ja immer diese Kommentare dann, wenn Leute über Veganismus reden, ist glaube ich heutzutage nicht mehr so stark so, aber dass das dann direkt mit Frutarismus verglichen wird oder irgendwas oder dann so absurde Kommentare gemacht werden wie, ah, man darf nur noch Sachen essen, die selbst vom Baum fallen und so. Und Jainismus scheint ja jetzt von außen so zu sein, dass es tatsächlich ein ganz radikaler Vegetarismus, Veganismus, weiß ich nicht genau, ob auch ist. Das scheint ja schwer zu adoptieren zu sein für viele Menschen in Gesellschaften. So stelle ich es mir auch in der indischen Antike vor. Was wird denn erwartet von den Menschen, die an den Jainismus glauben, und wie hat sich das vielleicht auch über die Zeit geändert, weil es werden ja nicht alle Menschen nackt im Wald stehen können, zum Beispiel über mehrere Tage. Erwartet man sich da dann auch die Erlösung oder nicht? Das würde mich interessieren. Waren jetzt sehr viele Sachen zusammengeschmissen, aber mich würde das interessieren. Was wird eigentlich erwartet von nur den Anhängern, die nicht selber die asketischen Mönche sind?
Also erstmal ist den jainistischen Denkern und Philosophen von Anfang an bewusst gewesen, dass jede Form von Existenz, von Verkörperung immer auch irgendwie ein Verletzen oder ein Zerstören bedeutet. Also ein Leben, ohne dass man irgendetwas zerstört, ist im Grunde nicht möglich. Also der Mensch muss sich ernähren, wenn er leben will. Das heißt also, selbst wenn er eine Frucht vom Baum pflückt, so wird argumentiert, wird dem Baum natürlich etwas genommen. Und selbst wenn man wartet, bis diese Frucht herabgefallen ist, ist es zu erwarten, dass irgendwelche Kleinstlebewesen sich dann in dieser herabgefallenen Frucht befinden und dass die beeinträchtigt werden, wenn man diese Frucht verzehrt oder dass sie sogar zerstört werden. Das heißt, es ist den jainistischen Denkern bewusst gewesen, dass man ohne Zerstörung nicht durchs Leben gehen kann. Gleichzeitig, und jetzt kommen wir im Grunde von einer theologischen Perspektive des Jainismus zu einer religionsgeschichtlichen, stellt sich natürlich die Frage, wie kann eigentlich eine Religion existieren, die von ihren Anhängern erwartet, dass sie das Leben, so wie sie es kennen, wie ihre Familien, eine Existenz in der menschlichen Gemeinschaft aufgibt und hinter sich lässt und dass man ganz für sich alleine in die Wildnis zieht, um dort, die Erlösung am Ende oder zumindest eine bessere Wiedergeburt zu erfahren. Das ist ein, also da, dazu muss man sagen, dass in die Zeit, in der der Buddha und auch der Jinnah, nehmen wir mal an, sie sind tatsächlich historische Personen, auch wenn wir es nicht belegen können, in denen diese Personen gewirkt und gepredigt haben, sind sie nicht die einzigen gewesen. Es gab in dieser Zeit eine große Zahl von Wanderpredigern, die asketische Lebensweisen gelehrt haben. Wenn sich das durchgesetzt hätte und alle Menschen dieser Tradition gefolgt wären, dann wäre die Gesellschaft zusammengebrochen. Denn ein wesentlicher Teil für jainistische Asketinnen und Asketen, aber auch für buddhistische Mönche und Nonnen ist, dass sie versorgt werden müssen. Sie brauchen eine Community, die sie mit Nahrung versorgt und die auch schaut, dass sie irgendwie Buddhisten beispielsweise tragen eine Mönchsrobe, die Shvetambara Jains tragen das auch. Die brauchen diesen Stoff, mit dem sie den Körper bedecken können. Sie brauchen auch bestimmte Utensilien für ihr Leben, den sie sich nicht selber herstellen können. Das heißt, Diese Form von Erlösungsweg ist im Grunde nur möglich, wenn sie parallel zu einer existierenden Gesellschaft stattfindet. Jetzt ist es so, dass je größer diese Asketengruppen werden und je mehr Mönche und Nonnen versorgt werden müssen, natürlich eine gewisse Konkurrenz auftaucht. Das heißt also, wenn, ich sage das jetzt mal in etwas salopp an einem rein fiktiven Beispiel, wenn eine Gruppe buddhistischer Mönche durch ein Dorf im alten Indien zieht und um Nahrungsmittel bettelt, und 2 Stunden später kommt eine Jain-Gruppe und bettelt auch nochmal, ist zu erwarten, dass die wahrscheinlich weniger oder gar nichts mehr bekommen können. Das heißt, es liegt nahe, dass Jains wie auch Buddhisten ein Interesse daran hatten, dass sie eine bestimmte Gruppe von Personen an sich binden, damit ihre Mönche von denen versorgt werden. Und da sind wir dann auf dem Weg zu einem, ja, Religionssystem, wo die Mönche und Nonnen von sogenannten Laienanhängern versorgt werden. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, wie soll man einer Laien-Community erklären, versorgt ihr bitte mal die Mönche, damit die Erlösung finden, aber ihr
Was
bekommt
mit
keine
euch? Ja.
Erlösung. Ja.
Genau.
Und um da eine Erlösung auch zu gewährleisten, haben sich mit der Zeit Laienpraktiken entwickelt. Also die jainistischen Laienanhänger, die können, sie müssen nicht, aber sie können auch Gelübde ablegen. Das wird auch in manchen Communities erwartet. Man unterscheidet zwischen den Mahavratas und den Anuvratas. Das sind die großen und die kleinen Gelübde. Die sind im Grunde gleich. Nur dass sie bei Mönchen und Nonnen als große Gelübde strikter ausgelegt werden. Gleichzeitig wachsen die Mönchs- und Nonnengemeinden im jainistischen Mittelalter ganz stark an. Das heißt, eine immer größere Zahl von Menschen muss versorgt werden. Darauf reagiert die Laien-Community mit einem ganz neuen Ansatz eigentlich, dass gesagt wird, Jainer Laien müssen nicht arm bleiben, sie sollen sogar gar nicht arm bleiben, sie sollen reich werden. Sie sollen ihren Reichtum aber verwenden, um der Jaina-Gemeinde zu dienen. Sie sollen also nicht den Reichtum verwenden, um selber ein Luxusleben zu führen, sondern sie sollen Reichtum erwirtschaften, um so viele Asketen und Asketinnen wie möglich versorgen zu können. Und gleichzeitig wird dieses Versorgen und bestimmte Verehrungspraktiken, also es gibt heute Jaina-Tempel, es gibt Kultbilder, die verehrt werden. Es gibt also eine religiöse Praxis, die sich bei den Jains dann gar nicht mehr so sehr unterscheidet von den hinduistischen Traditionen, nur dass sie auf den Jinnah gerichtet ist und dass sie gleichzeitig die Versorgung der Mönchs- und Nonnen-Communities einschließt. Und das führt eben dazu, dass wir heute diese starke Unterteilung zwischen asketischem Jainismus der Mönche und Nonnen haben und gleichzeitig diese sogenannte Laienreligion, in denen eben der Jinnah verehrt wird.
Und was ist da das Höchste, was man quasi dann erreichen kann oder sich davon verspricht, in der Jinnah-Verehrung, wenn man dann wahrscheinlich ja nicht die Erlösung erreichen wird?
Das ist eine sehr individuelle Frage, die wahrscheinlich bei jedem Gläubigen anders ist. Aber was ich am häufigsten gehört habe, ist tatsächlich, dass man sich erhofft, einfach eine gute Wiedergeburt zu bekommen. Also dass man nach Möglichkeit als Mensch in geordneten und Verhältnissen und in eine Familie mit einem möglichst guten Leben und Wohlstand hineingeboren wird. Die Erlösung. Das muss man auch sagen. Die Erlösung ist für die allermeisten Jainas ganz weit weg. Wir haben über die Kosmologie gesprochen. Zur Kosmologie gehört auch die Vorstellung von Weltzeitaltern. Und wir leben momentan in einem Weltzeitalter, in dem eine Erlösung ohnehin nicht möglich wäre. Das heißt also, egal wie strikt und wie streng man Askese jetzt betreiben würde, die Erlösung ist in unserem Zeitalter einfach nicht möglich. Das heißt also, das Beste, was man erreichen kann, man kann als Mönch oder Nonne versuchen, in eine Existenz wiedergeboren zu werden, wo man eben wieder als Mönch und Nonne diesen Weg weiter beschreitet, Schritt für Schritt und von Existenz zu Existenz, um dann in einem anderen Weltzeitalter möglicherweise die Erlösung zu erlangen. Und man kann als Gläubiger eine Wiedergeburt als Mensch erhoffen, um eben nach Möglichkeit dann auch in eine Jain-Familie wiedergeboren zu werden, um als Gläubiger diesen Weg weiter zu beschreiten und dann irgendwann auf eine der Stufen zu gelangen, wo man eben in den Mönchs- oder Nonnenstand eintritt und ja, im Grunde einen Schritt weiter geht und dann als Asket oder als Asketin den Heilsweg weiter beschreitet.
Wie sieht denn so am Ende Jainismus heute aus? Ich habe jetzt gelesen, dass auch viele aktuelle Fragen, also oder vielleicht sind es auch westliche Fragen, so nach Tierethik zum Beispiel, natürlich im Jainismus schon lange diskutiert werden, dann gleichzeitig eher Antworten auf die Klimakrise formuliert. Gleichzeitig fragt man sich ja, oder frage ich mich jetzt nach unserem Gespräch, wie weit ist es denn jetzt her mit Tierethik tatsächlich? Also dem Tier, sagen wir, um seiner selbst willen kein Leid zuzufügen, wenn es ja eigentlich darum geht, dass ich mir keinen Karma draufladen will? Oder wie weit kann es zum Beispiel her sein mit den Klimawandel zum Beispiel aushalten, wenn es ja gar nicht so richtig um die diesseitige Existenz geht? Das würde mich so ein bisschen ja interessieren, was es für aktuelle Ausformungen gibt und auch wie diese Fragen so diskutiert werden.
Ja, ich denke, auch da kommt es wieder darauf an, wen Sie in der Jain-Community fragen. Also in Indien beispielsweise sind viele Jain-Gemeinschaften sehr in sich abgeschlossen und leben teilweise auch ein sehr traditionelles Leben. Die Frage, warum man Tiere in besonderer Weise schützt, hat auch damit zu tun, dass alle Seelen, also alle Jivas im Grunde identisch sind. Mehr oder weniger. Es gibt eine Ausnahme, aber das würde jetzt hier sehr weit führen, weshalb es einige Seelen gibt, die gar nicht erlösungsfähig sind, die das aber in der Regel gar nicht wissen. Aber im Grunde sind alle Seelen gleich. Das heißt also, ob sie jetzt einer Ameise begegnen oder einem Mensch oder jetzt in einem esoterischen Sinne einem Gott oder einem Höllenwesen, die Seele, die in diesen Lebewesen, in diesen Wesen sich inkarniert hat, ist im Grunde in Form und Struktur identisch. Die Seele kann sich ausbreiten mit ihrem Karma oder zusammenziehen, um sich dem jeweiligen Körper anzupassen. Also dieselbe Seele passt im Grunde gleichermaßen in eine Ameise wie in einen Menschen hinein. Und aus diesem Grund, das ist auch ein Grund, weshalb eben Tiere oder Lebewesen insgesamt geschützt werden, weil sie bezüglich ihrer Seele als gleichwertig gesehen werden. Das ist so ein bisschen anders als in der westlichen Tradition, wo wir ja eher davon ausgehen, zumindest in orthodoxen oder in traditionelleren christlichen Kreisen, dass nur Menschen eine Seele besitzen. Das ist im Jainismus eben nicht der Fall. Da besitzt jedes Lebewesen eine Seele und diese Seelen sind gleichwertig. Also da kann man nicht sagen, dass der Mensch irgendwie eine bessere oder höherwertige Seele besitzt. Wenn Sie mich jetzt nach dem Tierwohl fragen, da kommt es eben, wie gesagt, drauf an. Also die jainistischen Communities in Indien folgen da eher den traditionellen Überlieferungen, wie ich sie gerade geschildert habe. In den Diaspora-Gemeinden, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, findet seit einiger Zeit eine sehr starke, Anknüpfung an die westliche Gesellschaft statt. Das heißt, der Jainismus versucht, anschlussfähig zu sein an die moderne westliche, in diesem Fall amerikanische Gesellschaft und sucht sich da solche Punkte, die geeignet sind, eine Anschlussfähigkeit herzustellen. Und da die Jainas eben schon seit jeher sehr strikte Speisegesetze und Speisevorschriften haben, es ist immer so ein Konfliktpunkt, ist das vegetarisch, ist das vegan? Ich würde sagen, es ist etwas ganz anderes. Also die Speisevorschriften der indischen Jain-Communities sind lokal teilweise unterschiedlich, sind von Familie zu Familie teilweise unterschiedlich. Es gibt einige Grundregeln, auf die sich alle verständigen können. Aber für das moderne Amerika bedeutet das, dass die Grundregel, die da eben oder die, der Punkt, wo man sich verständigen kann mit der amerikanischen Gesellschaft, eben der Veganismus ist. Das heißt, wir haben also wir haben etliche Jain-Aktivisten, die sich auch in der amerikanischen veganen Bewegung engagieren. Und da gibt es die Frage, die jetzt auftaucht. Also ich habe das in meinem letzten Projekt, was ich bis vor 2 Jahren durchgeführt habe, wo es um jainistische Diaspora-Gemeinden ging und um das moderne Ausleben, das gegenwärtige Ausleben in der westlichen Welt des Jainismus. Da kam die Frage auf, was ist der Jainismus eigentlich? Ist der Jainismus eine Religion? Das ist ja eine Frage, die auch westliche Wissenschaftler hier gestellt haben. Vor 100 Jahren hat man sich in Deutschland gefragt, ist der Jainismus eine Religion oder ist er eine Philosophie? Die junge Jain-Generation in Amerika fragt sich heute, ist der Jainismus eine Religion oder ist er ein Lifestyle? Und vor diesem Hintergrund des Lifestyles wird natürlich der Veganismus als einen Anknüpfungspunkt gesehen, wo man Jainismus im Grunde auch in die Diskurse der amerikanischen Gesellschaft oder bestimmter Teile der amerikanischen, eher städtischen amerikanischen Gesellschaft einbringen kann. Ein Punkt, der den Jains heute ganz wichtig ist, man muss sagen, es sind, wie gesagt, ungefähr 4 bis 5 Millionen Menschen, die dem Jainismus angehören. Das ist eine verschwindend kleine Minderheit gegenüber 1,4 Milliarden Menschen in Indien ungefähr. Diese Jains sind aber in der indischen Gesellschaft bekleiden teilweise wichtige Positionen. Also es sind im Bereich des Investmentbankings zum Beispiel und im Handel sehr aktiv. Sie sind also gesellschaftlich haben sie eine hohe Relevanz, aber ihre Religion ist eine Minderheitsreligion. Und diese Diskrepanz versuchen sie schon seit Jahrzehnten auszugleichen, indem sie eben versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Die Jains legen heute sehr viel Wert darauf, dass man sie sieht und dass man den Jainismus kennt, dass man ihn wahrnimmt. Das wird manchmal missverstanden als Mission. Da wird gesagt, die Jains, die wollen missionieren, die wollen die ganze Welt vegetarisch oder vegan machen. Da gab es auch Streitigkeiten in Indien in den letzten Jahren immer wieder. Aber das ist gar nicht das Anliegen. Das Anliegen ist, dass diese Minderheitsreligion einfach wahrgenommen werden möchte, dass sie gesehen werden möchte und dass sie gerne informieren möchte über das, was sie vielleicht zu den Diskursen in der Welt, auch in religiösen Bereichen, beitragen kann.
Was würden Sie denn am Ende noch sagen, wenn man sich mehr mit dem Jainismus auseinandersetzen möchte, was sollte man tun, neben natürlich Ihr Buch zu lesen, das ich hier nochmal sehr empfehlen möchte?
Ja, also der Jainismus ist für die meisten Menschen, glaube ich, am ehesten über die Literatur zu greifen. Es gibt in Deutschland keine großen jainistischen Gemeinden. Also es gibt keine Strukturen, es gibt meines Wissens keine Jain-Tempel hier in Deutschland. Es gibt einen großen Jain-Tempel in Antwerpen und es gibt Gemeindestrukturen in Großbritannien. Aber hier in Deutschland gibt es nur eine lose Anzahl von Menschen, die dem Jainismus anhängen. Wenn man sich damit beschäftigen möchte, wie gesagt, die Literatur, es gibt im Internet natürlich sehr, sehr viele Seiten, sehr, sehr viel Information. Also die Jainas sind sehr aktiv, was die Verwendung von Social Media angeht. Das hat den Jainismus auch in den letzten 20 Jahren, auch den indischen Jainismus nochmal stark verändert, weil plötzlich Prediger oder geistliche Anführer prominent geworden sind, wenn sie mit Social Media gut arbeiten konnten. Also solche Mönche, die vorher ihre Anhängerschaft vor allen Dingen aus lokalen Gemeinden bekamen, die haben jetzt die Möglichkeit, über das Internet noch eine viel größere Reichweite zu bekommen. Und da sind natürlich die Mönche und Nonnen am prominentesten, die über die Social Media eine große Reichweite erzielen können. Das hat vieles im Jainismus nochmal verschoben. Es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, also über das Internet sehr viel Zugang zum Jainismus zu bekommen. Muss dazu natürlich sagen, das passiert im günstigsten Fall in englischer Sprache. Vieles passiert auch in den jeweiligen indischen Regionalsprachen. Also Gujarati beispielsweise ist eine, oder auch Hindi ist eine von den Sprachen, die da eben häufig benutzt wird. Das macht es für westliche Menschen, die sich für den Jainismus interessieren, ein bisschen schwierig, tiefer in die jainistischen Communities einzudringen.
Aber ein erster Schritt ist trotzdem jetzt wahrscheinlich getan mit dem Hören dieser Folge und dann natürlich auch weiterführend im Lesen Ihres Buches. Herr Krüger, vielen Dank für diese ganzen Einblicke und dafür Komplexes dann hier doch einigermaßen verständlich zu machen zum Jainismus.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.